So, und jetzt ist sie bei mir. Hallo, Jovana Reisinger. Ich grüße Sie. Schön, dass Sie hier sind.
Hallöchen. Ich freue mich.
Frau Reisinger, was ist denn Ihre Lieblingsemotion?
Gute Frage. Kann ich gar nicht so schnell beantworten. Vermutlich eine wilde Mischung, großes Buffet, Cocktail.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Nina Pfeiffer-Sonnenberg im Gespräch mit
Jovana Reisinger, Autorin, Filmemacherin und bildende Künstlerin.
Frau Reisinger, können Sie sich noch erinnern, welche dieser Kunstformen Sie zuerst fasziniert hat?
Ich vermute, Schreiben wäre jetzt die elegantere Antwort, aber es ist tatsächlich Film, denn ich bin ein klassisches Fernsehkind gewesen. Ich habe, glaube ich, ohne Ende Fernsehen geschaut. In meiner Erinnerung kam ich von der Schule nach Hause und habe sofort Viva MTV gebinged bis abends.
Das heißt, es war auch niemand zu Hause, der Sie davon abhalten kann. Es ist ja der Traum fast jedes Jugendlichen oder jeder Jugendlichen, das zu tun.
Ja, es ging sogar so weit, dass ich irgendwann einen eigenen Fernseher im Kinderzimmer hatte. Ich meine, die Eltern haben ja natürlich die ganze Zeit gearbeitet. Die waren natürlich auch froh, wenn man sich selbst irgendwie beschäftigt hat.
Gab es denn so eine geradlinige Verbindung zwischen Schreiben und den Filmen und Ihrer Arbeit als bildenden Künstlerin oder hat sich das alles parallel entwickelt?
Es hat sich eher in Abläufen entwickelt und zwar begann ich ja zuerst, habe ich Grafikdesign studiert und dachte damals, ich würde irgendwann berühmt werden, weil ich so schöne Bücher setze. Dann habe ich das ein Jahr lang gemacht nach meinem Bachelorabschluss, habe festgestellt, Buch setzen oder Grafikdesign, gar nicht mein Fall, ist mir viel zu nah an diesem Computer, viel zu technisch, hat mir gar nicht so gut gefallen. Und dann wollte ich unbedingt ein Buch schreiben. Ich habe nämlich für meine Bachelorarbeit die erste Rohfassung geschrieben von meinem ersten Roman. Die war sehr schwülstig und sehr romantisch und wirklich völlig, also eine unglaublich pathetische Sprache. Es ist sehr gut, dass das nichts oder nirgendwo hingeführt hat. Aber dann hat irgendjemand zu mir gesagt, bewirb dich doch an der Filmhochschule, da suchen die genauso Leute wie dich, was auch immer das bedeuten sollte. Dann habe ich das gemacht, wurde aufgenommen, aber für mich tatsächlich mit dem Ziel, meine romantische Sprache zu brechen. Also ich habe ja zuerst Drehbuch studiert. Und dann dachte ich so, okay, Drehbuch ist so sehr pragmatisch. A kommt rein, sagt das, B macht dieses und jenes. Und dann dachte ich, so kann ich meine pathetische, romantische, viel zu große Sprache brechen. Hat auch funktioniert. Am Ende des ersten Semesters mussten wir einen Film drehen. Und dann habe ich festgestellt, Regie führen ist genauso toll. Ich liebe es. Und seitdem mache ich alles gleichzeitig.
Was sehr schön ist und auch bewundernswert und bestimmt auch ein, ja, Sie können da aus vielem schöpfen. Sie erreichen ja dann aber mit Ihren Büchern, also stelle ich mir zumindest vor, mit den Büchern und den Filmen und jetzt auch mit den Theaterstücken, mit der bildenden Kunst, ich kann schon nicht mal aufhören, alles aufzuzählen, immer ein anderes Publikum oder gibt es einfach mittlerweile schon ein klassisches Jovana Reisinger Publikum?
Es gibt vielleicht eher so kleine Gruppierungen, die sich dann so alles angucken, so ein bisschen. Aber es ist tatsächlich so, dass es jedes Mal ein anderes Publikum ist und es gibt so unterschiedliche, naja, sagen wir mal Bekanntheitsskalen oder so. Also zum Beispiel habe ich eine Mentorinnenposition übernommen an einer Schreibwerkstatt in Berlin und da saß dann jemand drin in diesem Programm und war völlig irritiert, warum ich jetzt auftauche, weil diese Person kennt mich eigentlich aus der Filmwelt und dachte, hey, das ist doch die Alte, die mir diese experimentellen Kurzfilme dreht, warum soll die jetzt einer anderen irgendwie sagen, wie sie Bücher schreiben soll? Und die andere war so, also die, die mich eingeladen hatte, war so, ach was, ich wusste gar nicht, dass die Filme macht. Und so kam es dann mal kurz alles zusammen und es war dann immer so ganz schön. Jetzt an der Schaubühne, wo ja Enjoy Schatz stattfinden wird, ist es tatsächlich so, dass ich zum ersten Mal auch auf der Bühne tatsächlich stehe und mich selber spiele.
Das heißt, Sie sind jetzt auch noch Schauspielerin?
Ganz genau.
Das ist super aufregend, stelle ich mir vor.
Es ist extrem aufregend, weil ich gleichzeitig wenig mich in so einer absurden Sicherheit, weil ich ja denke, ich verkörper mich ja selbst, aber andererseits auch nicht.
Haben Sie extra Schauspielunterricht genommen jetzt oder laufen Sie einfach los?
Ich laufe einfach los. Die Regisseurin lässt mich einfach laufen. Sie fängt mich aber auch immer sehr gut ein. Aber man muss ja schon auch, also ich muss ja auch mir selber zugestehen, dass ich schon Bühnenerfahrung habe. Ich meine, mit Spitzenreiterinnen, glaube ich, über 100 Lesungen gegeben. Es gibt ja schon auch so einen Moment von einer Erfahrung, auf die ich jetzt zurückgreifen kann.
Wie unterscheidet sich denn die Arbeit in diesen verschiedenen Kunstformen? Gibt es da eine strategische Entscheidung, die sich immer wiederholt, also ein Muster? Oder ist es jedes Mal ganz neu und ganz anders?
Es gibt tatsächlich Muster. Es gibt so tatsächlich so ganz relativ pragmatische und super disziplinierte Abläufe, die sich so eingeschlichen haben. Also wenn ich ein Buch schreibe, dann verschlucke oder lasse ich mich verschlucken für einen ganz bestimmten langen Zeitraum oder manchmal ist der auch ein bisschen unbestimmter, manchmal ist der so ein bisschen offener, meistens ist der aber relativ reguliert und in diesem Zeitraum versuche ich nichts anderes zu machen als das. Aber das sind dann auch diese Tage, wo dann so 5 Uhr morgens wache ich dann auf und habe so 4 Sätze im Kopf und ärgere mich da so drüber und dann fange ich direkt an zu arbeiten und bin so wirklich verschlungen in diesem Text oder lasse mich da so richtig reinfallen. Bei den anderen Arbeiten, Film oder Theater, das ist ja viel kollaborativer. Also da ist man ja in Gruppen und man macht ständig alles zusammen, man macht die Vorbereitung zusammen, die Durchführung zusammen. Und da funktioniert natürlich irgendwie eine andere Dynamik und die ist auch total erholsam, so im Wechsel. Also dieses sehr, sehr einsame Schreiben im Gegensatz zu diesem extrem turbulenten, großen.
Ihre Werke beschäftigen sich ja mit, wir haben es zu Beginn gesagt, Feminismus, Geschlechterstereotypen und Körperidealen. Warum haben Sie diesen Schwerpunkt gesetzt in all den Kunstformen?
Das hat mich ein Kritiker auch schon mal gefragt und dann hat er mir gleichzeitig gesagt, dass ich mir jetzt dringend mal andere Themen aussuchen sollte. Denn wenn der Feminismus nicht mehr Trend ist, werde auch ich mich erledigt haben. Habe ich mir gedacht, genial, wenn der Feminismus nicht mehr Trend oder Thema ist, dann haben wir wirklich sehr gute Arbeit geleistet.
Große Hoffnung. Ich meine, es wäre ja wunderschön, wenn Sie heute verkünden, wenn Sie können aufhören, über diese Themen nachzudenken, weil alles ist erfüllt, was wir uns wünschen.
Das wäre so toll. Ich glaube, dann würde ich nur noch Texte über Eisbecher schreiben und Tennisplätze vermutlich.
Aber darf ich fragen, wie Sie damit umgegangen sind, als Ihnen das der Kritiker gesagt hat?
Ja, ich habe ihn, glaube ich, genauso ausgelacht wie jetzt gerade. Also das fand ich da extrem amüsant. Das ist natürlich auch so toll, weil so KritikerInnen, die einem dann so eine extreme Marktlogik unterstellen und dann denken, man würde nur bestimmte Themen bedienen oder auswählen, weil man denke, ah ja, die würden sich jetzt gut verkaufen. Gut, mag bei manchen so sein, aber es ist natürlich auch ein toller, übergriffiger Vorwurf. Und ich habe mir die Themen vermutlich gar nicht so stark ausgesucht, wie die mich, oder das sind so die Themen, auf die ich immer wieder so zurückkomme, weil ich merke, das sind immer noch die Themen, die mich so sehr stark beschäftigen als weiblich gelesene Person, als Frau, als Künstlerin, aber auch ganz viele andere. Und es geht ja immer um diese Zusammenhänge, ne? Also Patriarchat, Kapitalismus, wie hängt das alles zusammen? Welche Unterdrückungsformen, welche Strukturen? Und da macht es mir besonders viel Spaß, so reinzugucken und so ein bisschen rumzukratzen.
Haben Sie denn eine feministische Erziehung genossen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe auf jeden Fall sehr früh angefangen, feministische Literatur zu lesen, ohne sie natürlich zu verstehen oder ordentlich dechiffrieren zu können. Aber die prägt ja trotzdem. Und ich hatte immer in meinen familiären Umfeldern oder Strukturen tatsächlich sehr starke Frauenfiguren, die sich jetzt aber, würde man sie fragen, vermutlich nicht als Feministinnen bezeichnen. Ich gehe ziemlich stark davon aus, dass sie das gar nicht so für sich labeln würden oder sich selbst so kategorisieren würden. Aber es gab natürlich starke Momente, in denen man so abgucken konnte, ne? Und würde jetzt mal sagen, dass diese Erziehung tatsächlich auch so ein bisschen dann tatsächlich übers Studium kam und ein bisschen später, aber auch über so eine generelle Anti-Haltung. Also ich war immer sehr viel dagegen.
Ja. Gegen das Patriarchat und gegen alles.
Auch gegen alles Mögliche.
Genau. Da reden wir später gleich noch drüber, über Ihre Jugend, die ja recht wild war. Hatten Sie denn Vorbilder auch in der Kunst und Kultur als junger Mensch, feministische?
Tatsächlich fing ich an mit Simone de Beauvoir und das finde ich ja wirklich immer noch nach wie vor total genial, dass es so losging. Und dann kippt es aber schnell zu den anderen, fast eher so hier verhafteten Größen, so Haushofer, Elsner. Also es kam dann irgendwie so sehr schnell eines zum anderen. In der Kunst war es tatsächlich auch so, dass mich die Frauen immer mehr reizten oder ich mich irgendwie dann eher so ein bisschen abgeholter fühlte. Also es ging dann so sehr schnell, keine Ahnung, am Theater zum Beispiel, Susanne Kennedy hat mich sehr schnell so sehr inspiriert oder dann eben diese ganzen großen Fotografinnen, Cindy Sherman. Und irgendwie war das so, ja, ich rutschte auch sofort in diese Ästhetik ab. Also diese Tussis, diese oberflächlichen Sachen, diese sehr, sehr ästhetischen oder die so sehr starke ästhetische Konzepte verfolgten.
Jetzt sind Sie ja sehr erfolgreich mit Ihrer Arbeit. Wann haben Sie sich getraut, nur davon zu leben, von der Kunst?
Das ist jetzt 4, 5 Jahre, seit 4 Jahren. Es funktioniert genau seit 4 Jahren. Im Januar 2020 habe ich meinen letzten mich erhaltenen Nebenjob gekündigt und habe dann entschieden, okay, also jetzt muss es funktionieren. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll. Und dann kam Pandemie.
Und es hat trotzdem funktioniert.
Und dann hat es trotzdem funktioniert. Ja, man muss es wirklich, erstaunlich.
Größter Stresstest bestanden. Johanna, Sie sind nach Ihrer Geburt in München mit 6 Jahren mit Ihren Eltern und Ihrem Geschwister nach Oberösterreich gezogen. Was hat Sie dahin gebracht?
Meine Eltern.
Ja, wirklich. Und ich wollte wissen, ob jetzt Auto oder Zug. Ich wollte halt sehr detailliert mit Ihnen sprechen.
Wir sind tatsächlich auch mit dem Auto gefahren. Tatsächlich haben meine Eltern beschlossen, dass es an der Zeit wäre, die große Stadt zu verlassen und das familiäre oder das traditionsreiche Familienrestaurant, Wirtshaus, Landgasthof, zu übernehmen und haben meine Oma diesbezüglich dann relativ schnell in den Ruhestand befördert und haben dieses Haus renoviert und eine neue Gaststätte eröffnet und da lebten wir dann.
Das heißt, Ihr Papa war Oberösterreicher oder
ja,
Ihre Mama?
Mein Vater.
Der Papa. Und was war das, so ein richtig alteingesessenes...
Naja, das
Gasthaus?
War so eine, ja, tatsächlich schon. Also es ist ein, ne, man sagt ja, man darf ja kleines Dorf nicht sagen, aber auch in Dorfstrukturen gibt es Unterschiede. Und das ist wirklich ein kleines Dorf gewesen, zwar an einem relativ größeren Ort nebenan, aber es ist ein kleines Dorf, das in die Länge gezogen ist, am Ortseingang von der einen Seite, oben am Hügel, da stand dieses Wirtshaus. Und das gab es dann insgesamt 100 Jahre. Das familiengeführt. Meine Oma wurde da drin geboren, ihre Geschwister natürlich auch. Dann hat die das irgendwann übernommen. Also so richtig so mit viel Geschichte, viel Erlebnissen. Und in diesem Dorf gab es noch zwei andere und alle hatten irgendwie so eine Spezialität. Also es gab den einen, der hat sich spezialisiert auf Speck, die andere auf Wein. Unsere Spezialisierung weiß ich irgendwie gar nicht. Das ist eine gute Frage. Ich denke, es hat einen Unterschied gemacht in dem Moment, wo meine Eltern es übernommen haben. Da mein Vater vorher bei der Lufthansa gearbeitet hatte und wir dann dorthin gezogen sind, war natürlich die Küche auch sehr viel elaborierter. Also es war so große Karte. Es gab immer, ich kann mich daran erinnern, es gab ständig irgendwelche Special-Wochen, die Wildwochen, die Fischwochen, was auch immer für Wochen. Und es war so ganz, wirklich ein sehr, sehr schönes Haus mit einem großen Biergarten, der auch sehr, sehr schön gelegen war, weil sehr viele Nussbäume. Und dann ging es dahinter so schräg den Wald runter. Da waren wir Kinder, wenn wir nicht Fernsehen geschaut haben. Und das war's.
Das heißt, Sie sind von der Anonymität in München wirklich in dieses kleine Dorf, wie Sie es beschreiben, gezogen, wo Sie wahrscheinlich dann auch recht schnell jeder gekannt hat bei drei Gasthäusern.
Ja, respektive man kannte uns vorher schon, weil meine Oma, die war wirklich wie so eine Matriarchin vom Land. Also die war wirklich, egal wo man mit der hinkam, man kannte ihren Namen, man wusste, wer sie ist. Also die war schon irgendwie so berüchtigt. Ich, meiner Meinung nach, gab es während der Zeit, in der meine Oma das Wirtshaus geführt hat, nur Käsetoast und Schinkenkäsetoast. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in meiner Erinnerung gab es einfach nur Schinkenkäsetoast, was ich wirklich richtig, richtig toll finde und extrem super. Und dann haben meine Eltern es übernommen und es ist natürlich dann schon so. Also der Direktor von meiner Volksschule war der Englischlehrer von meinem Vater und war dann auch mein Mathelehrer, also irgendwie so, und der Förster oder so. Also es war schon alles so sehr eng. In München hatten wir aber auch ein sehr, sehr schönes Leben, dadurch, dass mein Vater bei der Lufthansa gearbeitet hatte und meine Mutter diese Boutique im PEP irgendwie hatte oder da in der gearbeitet hatte, war das so sehr, die hatten so tolle Strukturen sich aufgebaut. Also es war so sehr, da waren so sehr, sehr viele Leute immer bei uns und es war so immer so richtig sehr groß. Die waren aber auch so, die haben so gerne Partys gemacht und Feste gefeiert und waren so gute GastgeberInnen.
Und wie war der Umzug für Sie als Sechsjährige dann von München anzukommen dort in dem Dorf?
Ja, auf eine Art natürlich spektakulär, weil man dieses, ich wurde so konfrontiert mit diesem Landleben, auch mit diesem unglaublichen Platz plötzlich und schlagartig gab es da diesen Wald und diese Felder und es kam sehr schnell heraus, dass diese Sprachbarriere das Lustigste an der ganzen Angelegenheit sein würde, denn es wurde sehr schnell signalisiert, entweder du sprichst jetzt so wie wir oder wir sprechen nicht mit dir, was ja keine Option ist, wie soll es gehen? Und dann wurde ich da so in diese Schule geschickt, also ich bin dort eingeschult worden und wurde sehr schnell, musste ich mich da irgendwie einfügen in dieses Konstrukt, in dieses Gefüge und ich mochte das aber sehr gerne und ich mochte es auch, eine Sprache zu sprechen, die meine Mutter nicht versteht. Es hat mir große Freude bereitet, tatsächlich so eine wirklich kindlich, naive, diebische Freude.
Ihre Mutter hat das wahrscheinlich nicht so gefallen, oder?
Meinen Eltern hat es beiden nicht so gut gefallen. Ich habe wirklich sehr, sehr gutes Münchner Schrifthochdeutsch gesprochen. Naja, das ist jetzt natürlich für immer ruiniert, ist ja klar.
Und wenn Sie sagen, andere Sprache, es geht um Dialekt, also praktisch, oh,
ja,
Sie mussten
also
im Dialekt reden.
Mundart. Diese Einkaufsliste, die wir bekommen haben, so kurz vorm ersten Schultag, war natürlich auch auf Mundart geschrieben. Meine Mutter und ich sind losgezogen, wir wussten überhaupt nicht, was los ist. Und wenn wir im Geschäft dann gefragt haben, zum Beispiel, wie dieses Wort botschen heißt, dann wurden wir natürlich erstmal ausgelacht.
Naja. Dann da haben Sie gemerkt, dass Sprache mehr ist als nur Kommunikation.
Hochgradig emotional. So emotional, was es da für Konflikte gab wegen Sprachbarrieren oder Sprache. Das Wort lecker hat sich so sehr bei mir eingebrannt, weil das wohl das Hasswort ist meiner österreichischen Familie. Wenn da jemand lecker sagt, dann ist man nicht nur der Piefke oder die Piefkin aus Deutschland, sondern dann macht man auch noch diese gute Speise zunichte. Und auf Genuss bildet sich ja Österreich auch sehr viel ein, das Genussland. Und so war das natürlich auch bei uns zu Hause.
Man sollte auch keine Apfelschorle bestellen. Ne? Das ist auch sowas. Bloß nicht mit anfangen.
Auch keine Weißweinschorle, das geht natürlich nicht.
Auf gar keinen Fall. Sie haben vorhin schon erzählt, Käsetoast. Leider können unsere Hörerinnen nicht sehen, wie sehr sie strahlen, wenn sie das Wort Käsetoast sagen.
Ich liebe Käsetoast, das ist wirklich so.
Sie haben eine hohe Affinität zum Essen und ja. Das beeinflusst ja auch Ihre Kunst.
Ja.
Also Kochen ist für Sie ein kunstvoller Prozess oder kochen Sie, bevor Sie anfangen zu schreiben oder wie verbindet sich das?
Ja, ich koche tatsächlich fast gar nichts. Da muss ich sagen, das finde ich auch erstaunlich. Da hat man so einen Koch als Vater und der bringt einem ungefähr gar nichts bei. Aber es liegt natürlich auch daran, dass der natürlich total gelangweilt war, wenn wir Kinder helfen wollten. Also wir mussten schon im Wirtshaus so richtig helfen auch und so arbeiten und so. Aber natürlich nicht so viel in der Küche, so den Beilagensalat halt immer auf die identische Art und Weise herrichten. Das kann man auch als Zehnjährige. Aber da irgendwie so toll da rumwerkeln und diese Sachen so kreieren. Das war leider nicht der Fall, aber mein Vater hat es immer so sehr verstanden, wie wirklich eine absolute kreative Kunstform und hat da so viel reingegeben. Mein Vater wollte immer Maler werden, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Er hat auch bis zum Schluss jetzt gemalt. Und dieses Kochen war für den wie wirklich wie so ein absoluter kreativer Schaffensprozess. Und dieses, was mich ja schon als Kind so fasziniert hat, war dieses stundenlange Zubereiten, diese Überlegungen davor und dann auch wirklich, der hat so Geschmackshierarchien gebaut. Also der hat wirklich so Gerichte auch erschaffen, die eine Dramaturgie verfolgten. Also es war nicht nur so, er konnte auch sehr guten Schnitzel machen mit einem ordentlichen Erdäpfel-Gurkensalat oder so, aber trotzdem, es gab auch Gerichte, die so komplex waren, dass sie wirklich eine Dramaturgie verfolgten und das ist natürlich spektakulär. Ich finde, wenn man sowas herstellen kann, ist es wirklich, ist ein Geschenk, wenn man daran teilhaben darf. Ich habe nichts gelernt an der Küche, habe trotzdem einen guten Geschmackssinn. Also ich kann sehr gut Dinge kombinieren und kann sehr gut irgendwie so abschmecken, weiß sehr genau, was mir schmeckt, ungefähr fast alles nämlich. Aber es ist tatsächlich, hat das Motiv des Essens oder auch Speisen an sich sind so stark in meiner Kunst verhaftet. Also es gibt so viele Essensbilder oder immer so Deko-Elemente oder so weiter. Ich drehe jetzt auch einen Film, in dem sehr viel um Essen geht. Also es hat so sehr starke, kam so sehr stark in meine Kunst wieder, seine Kunst.
Jovanna, wir haben gerade über Ihren Vater gesprochen, der leider kürzlich verstorben ist. Herzliches Beileid.
Danke.
Ihre Mutter, die hat Ihnen was anderes mitgegeben, nicht das Essen, sondern Ihren Sinn für Mode und Ästhetik. Davon gehe ich zumindest aus, denn sie hat ja ein Modegeschäft gehabt oder war Chefin von einem hier in München.
Das stimmt. Ja, das ist eine gute Frage, ob die einem das dann wirklich so mitgegeben haben oder ob man sich etwas nimmt und dann selber daraus irgendwas versucht zu erschaffen, weil so ästhetisch treffen wir uns vermutlich gar nicht so stark, meine Mutter und ich. Also sie macht mir schon immer wieder Komplimente. Neulich war ich auch zu Hause und da hatte sie mir das Best-of-Party-Bilder von mir gezeigt, groß ausgedruckt und laminiert. Ich war so gerührt. Es war ganz schön. Es waren auch viele Fotos von mir und meinen Freundinnen zusammen, wenn wir so auf irgendwelchen roten Teppichen eingeladen waren oder uns reingeschmuggelt haben und es davon natürlich tolles Bildmaterial gibt. Druckt es meine Mutter aus. Da macht sie mir schon Komplimente und sagt, es ist eine gute Kleiderwahl, dies, das. Oder auch wenn es professionelle Fotos gibt, die ganzen Pressebilder und so weiter. Aber sie hatte schon auch echt nochmal eine andere Form von Styling. Natürlich auch 80er, 90er. Sie war sehr, also sie ist kleiner geworden, aber sie war so sehr groß und so extrem dünn. Und wenn ich mir Fotos von ihr ansehe, muss ich echt sagen, die war manchmal noch eine Spur mutiger als ich. Also die war wirklich also unfassbar heiße Frau. Und ich denke schon, dass die Auseinandersetzung mit Mode durchaus schon mir früh so reingelegt worden ist. Also ich habe es neulich mal wieder das Fotoalbum durchgeschaut mit meinen Kinderfotos. Eins der häufigsten Bilder ist, ich posierend vor dem Spiegel, mein Outfit betrachtend. Und es gab aber auch viele Bilder, oder es gibt viele Bilder, auf denen haben meine Mutter und ich so Partnerinnen-Looks an. Also ich habe dann zum Beispiel ein lila, fliederfarbenes Oberteil an und sie den passenden Rock und sie eine schwarze Bluse und ich eine schwarze Leggings oder so. Also so ganz süße, zusammenfindende Momente durch Mode. Und ich weiß schon, dass als Kind mir schon Anziehen immer so extrem viel Spaß gemacht hat. Ja, und dann als Teenager, da habe ich dann auch alle Phasen durchgemacht, also von der kompletten Bling-Tussi hin zum absoluten Tomboy-Mädchen, hin zu irgendwie so einer Metal-Maus. Und dann aber bin ich über so eine Indie-Schiene wieder zurückgekommen, da wo ich eigentlich hingehöre, zur strassbehangenen Tussi.
Waren Sie ein heftiger Teenager oder hatten Sie eine heftige Pubertät?
Ich würde sagen, ja, vermutlich mittelmäßig. Man denkt ja immer, man wäre cooler gewesen, als man ist. Vermutlich war ich gar nicht so turbulent und cool. Ich bin sehr viel von zu Hause. Ich bin sehr oft aus dem Fenster nachts. Ich habe schon wirklich, also ich war schon sehr viel draußen einfach. Ich dachte auch wirklich, man muss draußen sein. Draußen passiert das Leben. Ich muss da irgendwie hin. Ich muss irgendwie ausgehen. Ist auch immer noch so. Wenn ich nicht arbeiten kann, dann gehe ich aus.
Entweder oder.
Naja, oder wenn ich arbeiten muss, gehe ich auch aus. Aber irgendwo muss die Inspiration herkommen.
Auf jeden Fall. Ich spreche sie auch auf ihre Ästhetik in ihrer Arbeit so oft an, weil ein Thema ist ja auch, was oft vorkommt, ist der Körper, die Demokratisierung von Schönheit. Das ist ja was, was wirklich in jedem ihrer Arbeiten immer wieder aufploppt. Warum beschäftigt sie das so doll?
Das hat natürlich was mit Kapitalismus zu tun und mit diesen Strukturen, weil immer dann, wenn irgendwo behauptet wird, dass etwas demokratisiert wird, also eine Ware, dann passiert damit ja auch gleichzeitig so ein Ausbeutungsprozess. Also in der Schönheit ist es tatsächlich so, dass es zum Beispiel Beauty-Gadgets gibt. Ich habe darüber einen Essay-Film gemacht oder Hybrid-Film, der so teildokumentarisch ist, teilfiktional. Und diese Beauty-Gadgets haben die Funktion, dass sie die, also vermitteln die Funktion, die sollen einfach die gleichen Ergebnisse erzeugen wie jetzt zum Beispiel eine OP. Nur das Praktische an diesen Gadgets ist, dass sie erstens sehr viel günstiger sind als eine OP und man sie bequem zu Hause benutzen kann oder auch auf Arbeit.
So als Beispiel so ein Gesichtsroller oder sowas statt einer OP im Gesicht.
Ja, das ist wahrscheinlich nicht effizient genug, aber es gibt so LED-Brillen oder Pflaster, die so Elektroschocks geben, um den Po zu straffen oder so Bustiers, die mit Vibrationen ausgestattet werden, um die Brüste gleichzeitig zu vergrößern und zu straffen. Und es gibt ja natürlich überhaupt keine Wirksamkeit davon. Also bei ganz vielen Dingen ist es total offensichtlich, dass sie nicht wirken können. Bei den anderen ist es schon so ein bisschen elaborierter und so ein bisschen größer und alles ist so sehr teuer und es gibt dann so Studien dazu und so weiter und so fort. Das Tolle daran ist aber, dass sie behaupten, also diese HerstellerInnen oder dieser Markt behauptet, ah ja, wie super, das ist also die alternative Lösung für all jene, die sich keine ordentlichen OPs leisten können. Dann sollen die sich doch einfach das hier kaufen und niemand muss mehr hässlich sein. Was natürlich aber gleichzeitig auch eine andere Form von Druck ausübt, wenn nämlich das Recht auf Schönheit gleichzeitig auch der Zwang zur Schönheit ist, dann wird natürlich, muss man sich dann fragen, was gilt als schön, wer gilt als schön, wer hat es überhaupt bestimmt, was sind das für Reaktionen. Dann gibt es natürlich auch das Privileg, schön zu sein oder das Privileg, das sich daraus ergibt, wenn jemand sehr schön ist. Das heißt, einen besseren Zugang zu Markt, zu Jobs, zu Geld und so weiter, zu Aufmerksamkeit.
Ist es überhaupt Ihr Ziel, dass Sie Zuhörenden oder Zusehenden, also Ihrem Publikum, etwas erklären können, was die vielleicht aufnehmen und dann eine Veränderung in ihr Verhalten oder neue Perspektiven und Sichtweisen bringt?
Also es gab eine Lesung, die hat ganz viel verändert. Danach kam eine Publikumsfrage, die war sehr, sehr wütend und sehr aufgebracht. Es war in diesem Fall aber tatsächlich kein Mann, der sich irgendwie darüber echauffiert hat, wie viel Raum ich gerade einnehme, sondern es war tatsächlich eine weiblich gelesene Person, also eine Frau, die sagte, in deinen Büchern geht es immer nur darum, was alles schlecht ist, was alles schief läuft. Immer als würde ich so die ganze Zeit nur aufzeigen, wie so ein Katalog, wie ein Verzeichnis, ein Archiv oder so. Aber ich würde nie eine Lösung anbieten. Und dann war ich völlig irritiert in dem Moment, weil ich dachte, aber ich habe ja auch keine. Also all das ist ja der Versuch, auf eine bestimmte Art und Weise eine Lösung anzubieten. Also zumindest ist meine Taktik, okay, was ich kann, ist die Wunde aufkratzen, das Salz rein, gucken, was passiert. Wo tut's weh? Wem tut's weh? Wer fühlt sich bedrängt, geärgert, verstört und so weiter. Und dann sagte aber jemand anderes ein Jahr später, und das fand ich wirklich sehr erstaunlich, all meine Bücher wären ja Aufklärungsbücher für Männer. Also für die, die eigentlich so Profiteure sind von diesen Systemen. Also für eine bestimmte Form von Mann auch. Und dann dachte ich mir, ah ja, okay, wenn man die beiden jetzt kombiniert, also die, die sagt, du musst auch Lösungen anbieten und die andere Person, die sagt, aber es sind ja quasi wie so Ratgeber oder wie so Aufklärungstexte, da habe ich mir gedacht, okay, irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich diese tatsächlich ehrliche Motivation sein, warum macht man das eigentlich? Also ich kriege ja schon auch zum Beispiel für die Single-Kolumne auf der FAZ sehr drastische Nachrichten und sehr angreifende und übergriffige Nachrichten, wo ich mir dann auch jedes Mal denke, muss man das wirklich jeden Monat aufs Neue riskieren, sich selber da so irgendwie so positionieren? Ich denke, ja, man muss es, also ich muss es. Kann man jetzt darüber streiten, ob das so sinnvoll ist oder nicht.
Zu Gast bei Nina Pfeiffer-Sonnenberg auf Bayern 2.
Jovanna Reisinger. Enjoy Schatz.
Ihr Buch Enjoy Schatz kommt jetzt als Theaterstück zur Schaubühne Berlin. Das muss man mal auf der Zunge zergehen lassen. Können Sie sich noch erinnern an den ersten Moment, wie Sie reagiert haben, als man Ihnen das angeboten hat?
Ja, ich konnte es natürlich gar nicht so recht fassen. Es war so eine ganz tolle Bewegung, weil die Regisseurin Sarah Kuhm und ich waren zum Mittagessen verabredet und ich war mir hundertprozentig sicher, sie würde jetzt sagen, ich will dieses Buch, ich will es auf die Bühne bringen, es passiert. Dann waren wir zum Mittagessen verabredet und sie hat mir was ganz anderes vorgeschlagen. Was komplett anderes, und zwar fragte sie mich, ob wir nicht aus dem Tussi-Essay, den ich da, glaube ich, einen Monat vorher oder zwei Monate vorher in der Vogue veröffentlicht hatte, eine Lecture-Performance machen wollen. Und ich war so, na gut, okay, dann machen wir das.
Tränen.
Und ich dachte, und dann sagte ich so zu ihr, aber Sarah, ich dachte jetzt irgendwie, du würdest jetzt Enjoy Schatz auf die Bühne bringen wollen. Schließlich liest du das ja auch gerade. Und ich war mir irgendwie so sicher, das hat jetzt irgendwie was damit zu tun. Und dann guckte sie mich mit großen Augen an und sagte, ich habe mich nicht getraut zu fragen. Und ich war so, wie amazing ist es? Wir machen einfach beides. Dann haben wir uns sofort überlegt, okay, wo wollen wir hin? Und dann war klar, okay, Tussi Chor, also so haben wir dann diese Lecture Performance genannt, machen wir in den Kammerspielen und zwar direkt ein halbes Jahr später, also im Habibi-Kiosk, angeschlossen an die Kammerspiele und gehen sofort in die Verhandlungen mit der Schaubühne und wollen dieses Stück machen. Und dann hat einfach beides funktioniert. Wir konnten es überhaupt nicht glauben. Irgendwann saßen wir auf irgendeinem Dach in München, es war Sommer, Sonne schien und wir haben, glaube ich, so ein, keine Ahnung, Campari Soda getrunken und waren so beide so, es wird funktionieren, wir kriegen alles. Ja.
Jetzt spielen sie sich ja selber in dem Stück. Das Buch spielt aber damit. Das ist ein sehr großartiges Verwirrspiel. Ob das jetzt die Schriftstellerin ist, die das schreibt, ob das sie sind, ob sie schizophren durch dieses Buch gehen. Wie kam sie dann auf die Idee, sich selber zu spielen, wenn sie es doch vielleicht gar nicht selber sind? Also mich hat es sehr verwirrt.
Ja, also vielleicht hole ich da ein bisschen aus, weil der Schreibprozess dieses Buches kam, wie fast alle meine Werke, aus einer absurden Wut heraus. Und zwar bei meinem Debütroman war so ganz selbstverständlich, dass mich alle mit meiner Figur verwechselt haben, was überhaupt nicht funktionieren kann. Es spielt natürlich auch in Österreich, ist ja klar, man schreibt über was man kennt, dies, das, tralala. Aber die Figur in meinem ersten Buch in Stillhalten, namenlos, überhaupt nicht weiter beschrieben, man weiß glaube ich nicht mal, wie alt die ist. Die macht so eine absurde Geschichte durch, die am Ende wäre die wahrscheinlich entweder tot oder irgendwo in einer Klinik oder auf jeden Fall nicht unbedingt ich. Bei meinem zweiten Buch dachte ich dann so, aha, okay, ich habe verstanden, so funktioniert Rezeption. Ich mache 9 Frauenfiguren, 9 verschiedene Settings, verschiedene Milieus, alle irgendwie so in München und so weiter oder in Bayern verhaftet. Und die erste Frage war immer, welche dieser Frauen sind Sie? Und ich dachte mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt habe ich so viele Frauenfiguren erschaffen. Keine davon entspricht wirklich mir. Und trotzdem ist das die große KritikerInnenfrage. Und dann dachte ich so, aha, okay, Enjoy, Schatz. Ich mache das jetzt anders. Ich schreibe direkt im ersten Kapitel, dass das ein Problem ist von Literaturrezeption, dass SchriftstellerInnen so häufig mit ihren Figuren verwechselt werden, weil man davon ausgeht, aha, SchriftstellerInnen, die können irgendwie nicht so große Genies sein, die können irgendwie sich nicht Sachen ausdenken, die können nur über sich selber schreiben. Deswegen schreiben sie auch immer nur Frauenbücher und schreiben über so langweilige Themen. Warum soll ich mir dann also diese Mühe machen, eine Protagonistin zu erschaffen, die ganz anders ist als ich? Warum nicht genau dieses Spiel spielen? Also schreibe ich im ersten Kapitel, okay, es gibt mich, die Verfasserin, und dann gibt es auch noch die Schriftstellerin. Und die geht jetzt durch dieses Buch. Und schreibe aber direkt am Anfang alle vergleichenden oder vergleichbaren Grundidentitätssachen auf, damit es noch verwirrender ist. Und so habe ich mich durch diesen Text manövriert und fand dieses Verwirrspiel total amüsant und super. Und das machen wir jetzt auch auf der Bühne. Also ich spiele mich und dann gibt es noch jemand anderen und die spielt die Schriftstellerin.
Das ist super spannend. Besonders spannend finde ich eben auch, weil sie schreiben ja in ihren Büchern sehr, sehr explizit. Es geht um Sex, es geht um Menstruation, es geht um Dinge, über die man auf gar keinen Fall sprechen darf und wenn nicht so genau, wie sie es tun. Mir hat es extrem wohlgetan. Es ist wirklich eine Wohltat als Leserin, das alles so zu lesen, wie es halt ist. Man kann es auch nachvollziehen und also sich damit identifizieren. Woher haben Sie den Mut, das alles so zu schreiben, wie Sie es schreiben? Unverblümt, klar und ohne großen Zauber außenrum.
Das hat sich tatsächlich so entwickelt. Also als mir die Vogue 2020 das Angebot gemacht hat, eine Menstruationskolumne zu schreiben, respektive sie sind lange um mich herum geschwirrt und wollten unbedingt, dass ich eine Kolumne schreibe, wir fanden irgendwie kein Thema, dann waren wir beide so, okay, lass mal Menstruation ausprobieren. Das hat so viele Schamgrenzen verschoben tatsächlich. Und dann war ich am Anfang vom Schreibprozess von Enjoy Schatz so frustriert über die Darstellung von Sex. Also ich konnte es wirklich nicht mehr sehen, diese heterosexuellen, immer gleichen Abläufe, immer nur diese Befriedigung des Mannes, dies, das. Und ich dachte, es kann ja wohl nicht wahr sein. So viele Bücher, so viele Filme, so viele Serien, wo es irgendwie nur darum geht. Und dann gibt es aber so ganz wenige und die reißen dann eben so raus, dass man merkt, ach ja, genau, stimmt. Eigentlich könnte man ja auch Sex ganz anders darstellen. Man könnte ja auch ganz anders darüber schreiben. Man kann ja auch ganz anders darüber sprechen. Da es aber nur so wenige gibt, ist es irgendwie dann immer wieder so wie so ein Erweckungs- oder Erkennungsmoment gewesen. Und dann dachte ich, naive Grundüberzeugung, ich würde es besser machen. Dann fing ich an, dieses Buch zu schreiben und war so blockiert. Ich habe mich natürlich, war ich dann auch sofort so, oh nein, was passiert jetzt? Wenn die mich alle mit meiner Figur verwechseln, dann denken die ja alle, das ist genau mein Sex und so weiter und so fort. Dann hat es mir aber irgendwann so großen Spaß gemacht, über diese Schamgrenzen so hinwegzugehen und dann auch eben diese Schriftstellerin als so stellvertretende Figur zu haben und damit ja auch so zu spielen. Und dann ging es tatsächlich sehr, sehr gut. Und daraufhin folgten ja andere Engagements. Und jetzt geht es einfach immer so weiter. Die Schamgrenzen sind eingerissen.
Herrlich. Ich muss auch sagen, als Feedback, die Menstruationskolumne, haben Sie ja gesagt, Sie haben aber auch ein Buch über Menstruation geschrieben, was sehr aufklärt. Also ich wusste viel nicht, aber dann auch wirklich ganz tolle andere Perspektiven auf die Menstruation bringt. Und ich habe ein Schreibbüro und alle, die bei mir arbeiten, sowohl Männer als Frauen, wollten sich das sofort ausleihen.
Ja, die sollen das sofort kaufen gehen, natürlich.
Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall, ihr kauft euch dieses
sehr
Buch.
Sehr gut.
Dieses Menstruationsbuch war aber eine Auftragsarbeit, oder?
Genau, da kam Reklam, der Verlag, auf mich zu. Die wollten halt in dieser Reihe, die die da haben, 100 Seiten. Das ist so ein ganz strenges Konzept. Also jedes Buch hat 100 Seiten, kostet 10 Euro, ist so sehr niedrigschwellig, finde ich extrem genial. Und da schreiben wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Leute. Also durchgesetzte AutorInnen, aber auch andere Personen, die auch immer mal wieder ein Buch schreiben wollten oder so. Und die haben eben aufgrund der Menstruationskolumne mich gebeten, doch bitte dieses Menstruationsbuch zu schreiben. Und ich mochte diesen Auftrag sehr, sehr gerne.
Das haben wir schon gesagt, Sex, Menstruation, Singles, das sind natürlich alles Dinge, also Reizwörter bei bestimmten Typen von Männern und Menschen, denke ich auch. Sie kriegen viel ab, das haben Sie vorher natürlich schon angeteased.
Ja, zum einen sind es die Reizworte für die einen, aber zum anderen ist es ja auch das Klischee. Das Klischee schlechthin. Also die Schriftstellerin, die nichts anderes zu schreiben hat als Menstruation, ihr Sexleben und was war noch dabei? Körper.
Körperflüssigkeit,
ja,
Körper.
Ja. Also ich finde es auch ein bisschen lustig, genau da reinzugehen, was einem ja von der Kritik dann auch vorgeworfen wird. Es macht mir total viel Spaß, aber ich kriege tatsächlich auch sehr viel. Also ich kriege wirklich, manchmal muss ich mich wirklich fragen, ich denke mir dann auch mal die Mühe, die sich da machen. Also ich amüsiere mich ja so sehr darüber. Irgendwann, wenn diese Kolumne an ein Ende kommen wird, wird irgendwann der Fall sein, ob ich jetzt in eine Beziehung gehe oder ob wir irgendwann keine Lust mehr haben, diese Texte zu machen. Es wird irgendwann eine Ausgabe geben, wo ich mir einfach nur das Best-of dieser Kommentare veröffentliche. Ich finde es so erstaunlich.
Aber ist Humor wirklich Ihre Coping-Strategie?
Ja, war es schon immer. Mhm. Ist natürlich auch eine schwierige, weil man macht dann immer einen Witz daraus oder man versucht irgendwie so einen Lacher daraus zu generieren. Ich gucke mir die Dinge schon genau an, also die Kommentare gucke ich mir nicht an. Das kann ich mir nicht antun, aber andere Leute filtern die und geben mir dann so wie eine Art Best-of. Aber Humor war schon immer tatsächlich die Variante, um also irgendwie so die Stellschraube, um jetzt aus Sachen rauszukommen. Ich versuche ja auch meine Bücher witzig zu schreiben, bei all dem Leid.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Nina Pfeiffer-Sonnenberg trifft
Jovanna Reisinger, Bayerischer Kunstförderpreis 2023.
Herzlichen Glückwunsch dafür, auch für Enjoy Schatz bekommen.
Stimmt.
Fand ich ganz interessant, ne? Jetzt reden wir die ganze Zeit schon über die Freizügigkeit und über die Offenheit und über die Thematik und dann der Bayerische Kunstförderpreis.
Ja.
Vom Ministerpräsidenten.
Ja.
Glauben Sie, der hat das gelesen?
Nein. Ich würde es mir aber wünschen. Ich fände es ja toll. Also wir PreisträgerInnen mussten dann so eine Art von Video zusammenschneiden oder abgeben zumindest, dass da eingeblendet wurde, während wir auf der Bühne standen, um dann zu ihm nach vorne zu gehen und dann diese Urkunde zu bekommen und so weiter. Und ich fand das so rotzfrech, dass ich das selber machen muss. Deswegen habe ich so Best-of-Instagram-Videos aneinander geschnitten. Also ich am Tennisplatz, auf dem Fahrrad, beim Eisessen, so dies, das. Und es war so eine wilde Mischung und das hat ihn sehr amüsiert, hat er mir gesagt. Fand er ganz gut.
Und da haben Sie sich sehr gefreut, hoffentlich.
Da habe ich mir gedacht, naja, wenn dich das jetzt schon so begeistert, darf man natürlich denken, ne? Ich habe mir gedacht, aber wenn Sie das jetzt schon so begeistert, dann lesen Sie doch mal meine Texte.
Ich hoffe sehr, er wird es tun. Inständig hoffe ich das. Preise, was bedeutet das für Sie?
Naja, also das wäre jetzt natürlich so lästig und so cool zu sagen, oh, ist mir alles egal, ich brauche keine Auszeichnungen. Aber für sehr, sehr lange Zeit, bis vor kurzem nämlich, waren diese Preise der Garant, dass ich überhaupt arbeiten kann. Also nicht nur, weil es Aufmerksamkeit generiert oder irgendwie, weil dann drüber geschrieben wird und dann andere Dinge sich ergeben. Ne? Das ist ja auch immer so wie so ein Stempelbuch. Man braucht so bestimmte Preise oder bestimmte Festivals, auf denen man läuft und so. Und das schiebt dann die Karriere wieder so in kleinen Schritten weiter nach vorne. Aber tatsächlich war dieses Preisgeld oder Preisgelder, die dann kamen, auch von Stipendien oder irgendwelchen anderen Dingen, die haben dafür gesorgt, dass ich erstens überhaupt überleben kann und zweitens überhaupt meine Kunst machen kann. Also für sehr, sehr, sehr lange Zeit war es ja schon eher so jedes Mal wieder aufs Neue, okay, klappt das jetzt oder nicht? Also ich habe mir wirklich gedacht, wenn Spitzenreiterinnen jetzt nicht durch die Decke geht, dann kann ich es mir nicht mehr leisten. Es funktioniert einfach nicht.
Das war Ihr zweites Buch, Spitzenreiterinnen. Um Geld, da muss ich lange nachdenken. Sie schrieben in einem Text, Sie sind ja ein Kind aus der Unterschicht. Würden Sie Ihre Herkunft als Unterschicht bezeichnen?
In meinem neuen Buch, das jetzt im Herbst rauskommt oder erscheinen wird, da drösel ich das nochmal so genauer auf, weil wir haben tatsächlich sehr viele Klassenwechsel hingelegt. Also was heißt sehr viele? Aber es gab eine Bewegung von meinen Eltern, war die Bewegung von unten nach Mittel, also höher und dann wieder ordentlich runter. Also wir haben ja das Wirtshaus verloren, wir sind dann zurück nach Bayern, Hartz-IV-EmpfängerInnen, sehr lange Zeit, sehr gestruggelt. Und dann wurde ich aber in der Zeit natürlich ja volljährig und bin dann ausgezogen. Also es gab ja dann diesen signifikanten Moment, so 18. Geburtstag, das Fachabitur in der Tasche. Und ich ging und habe dann versucht, so selber halt irgendwo anders hinzukommen, während ich natürlich die anderen so mehr oder weniger auf eine metaphorische Ebene zurückgelassen habe. Und die sich halt um sich selber weiterhin kümmern mussten. Aber es gab tatsächlich diese Wechselbewegungen, also von, meine Eltern haben es geschafft, von wirklich wenig respektive nichts zu kommen, sich hochzuarbeiten und dann wieder alles zu verlieren.
Warum haben ihre Eltern das Wirtshaus verloren?
Ja, das ist wirklich ein großes Rätsel. Wir in unserer Verwandtschaft versuchen wir immer wieder herauszufinden, wie so eine Art von Map zu generieren oder so einen Ablauf, um so herauszufinden, was, welche Entscheidung eigentlich wozu geführt hatte. Aber es war natürlich schon auch die Lage, die Küche. Also ne, ich habe es ja schon gesagt, kleines Dorf, elaborierte Küche, dann vermutlich auch falsch gewirtschaftet. Aber auch diese Zeit, es war ja Anfang der 2000er, ich meine, kurze Zeit später war Finanzkrise, man hat schon so gemerkt, da hat es dann ja eh fast alle Wirtshäuser irgendwie zerlegt. Also,
das hat sich vielleicht überlebt, das Konzept Wirtshaus.
Das finde ich ja so spektakulär, war eigentlich ja nicht. Also zum Beispiel gerade in Berlin oder auch in München gibt es ja sehr viele Restaurants, die neu eröffnen oder die zumindest so eine bestimmte Neuausrichtung erhalten und dann wieder so auf ganz klassische, ganz wirtshaustaugliche Speisen zurückgehen. Also das sind dann die Königsberger Klopse und das Schnitzel und so weiter. Und alles wird so ganz traditionell und alles wird so richtig mit Geschichte und Tradition aufgewertet. Gleichzeitig sind die aber alle sehr, sehr stylisch, sehr gut eingerichtet, extrem teuer und machen so lustige Mechanismen, wie zum Beispiel, da steht dann auf der Karte, das Fleisch kommt vom Lukas, der Wein kommt von der Miri, als würde man sich kennen. Wie im Land. Am Land ist es ja wirklich so. Die Kräuter kamen von weiter, also kamen von der Nachbarin, von der Mirzel und die Eier kamen von dort und dort. Und diese Landstrukturen werden dann einfach so übertragen in so Städtestrukturen und es wird dann sowas suggeriert. Dementsprechend ist das Konzept Wirtshaus wahrscheinlich in der Stadt zumindest nicht am Ende. Am Land gibt es ja wirklich sehr viel weniger. Aber diese Sozialräume, also ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie wichtig dieses Wirtshaus war in so einer Dorfstruktur. Also auch, dass man wohin geht und man trifft immer dieselben Leute und manchmal auch noch andere. So am Wochenende. Und dass es aber trotzdem so ist, man fühlt sich ja so verbunden damit. So, man braucht ja diese Orte außerhalb von der Arbeit und vom Zuhause. Man braucht irgendwie diese anderen Orte, die trotzdem so vertraut sind und so einem so viel geben.
Konnten Ihre Eltern Sie denn unterstützen, nachdem Sie das Wirtshaus verloren haben und hier nach Bayern zurückgekehrt sind, finanziell? Oder war das für Sie dann die Aufgabe, das auf mich allein zu tun?
Naja, ich war ja 14, 15, als wir zurückgezogen sind, dann haben wir erstmal alle drei viel gearbeitet, also die natürlich dann erstmal nochmal anders mehr als ich, aber wir haben zu der Zeit immer so ganz viel so Catering-Sachen, Aufträge so angenommen, also wir waren wie so Catering-Firmen, haben uns dann quasi auch noch so gebucht oder so. Ich kann mich an sehr viele Adelshochzeiten erinnern, an denen ich sehr viele Tabletts herumgetragen habe. Und dann, als ich ausgezogen bin, gab es natürlich keine Unterstützung von zu Hause.
Sie haben gesagt, Sie wollten sich nicht labeln lassen, ob Ihrer Herkunft, und haben deswegen ganz lang nicht darüber erzählt.
Ja.
Was haben Sie erwartet, würde Ihnen passieren? Oder was haben Sie befürchtet?
Na, das, was ja tatsächlich passiert. Also in dem Moment, wo diese Unterschichten, ArbeiterInnen-Kinder dann in die Hochkultur reinspazieren, werden die auf eine andere Art vermarktet. Es wird dann sofort der Fokus darauf gelegt, ne? Identitätspolitik. Und es gibt so einen leicht paternalistischen Gestus, der da immer so ein bisschen mitschwingt. Also dieses, ah ja, man kann sich jetzt ruhig auserkoren fühlen und sich freuen, dass man jetzt da mitspielen darf. Und gleichzeitig wird einem aber auch so klar gemacht, dass diese Teilhabe nicht so unbedingt manifestiert ist. Also die kann einem sehr schnell wieder entrissen werden. Ne? Da geht es dann auch so um Thematiken und so weiter, dies, das, tralala. Und deswegen dachte ich, okay, ich muss mich zuerst in diesen Diskurs reinschreiben. Ich muss mich erst in die Kunstgeschichte reinschreiben, in die Literaturgeschichte. Ich muss mir erst irgendwie anders einen Namen machen. Dementsprechend sahen auch meine Outfits aus. Also Updressing. Ich habe Vintage, Jill Sander, Eskada-Anzüge, die ganze Zeit nur solche Sachen getragen, um wesentlich reicher zu wirken, als ich war. Zu der Zeit gab es oft die Entscheidung, okay, ich kaufe mir jetzt entweder ein Kostüm von Eskada, das ich dann bei den nächsten drei Lesungen anziehe, oder einen Wocheneinkauf. Ich habe mich natürlich für Eskada entschieden. Aber es gab tatsächlich diese Idee von, okay, signalisiere irgendwas, verkörper irgendwas, was dir nicht zugehörig ist, um dann mitspielen zu dürfen. Und dann ist es mir im Fernsehen rausgerutscht bei einer Arte-Serie, da habe ich mich so erschrocken und dachte mir, oh nein, jetzt passiert was ganz Großes. Nichts ist passiert. Zu dem Zeitpunkt hat es niemanden interessiert. Und dann habe ich gemerkt, ah ja, okay, jetzt ist vielleicht auch der richtige Rahmen geschaffen, um es zu offenbaren, in Anführungszeichen.
Weil sie eben schon eine gewisse Popularität hatten oder einen Status.
Genau. Ich hatte mir schon eine bestimmte Stimme erarbeitet. Es konnte gar nicht mehr so viel passieren. Und dann ist es natürlich auch so, es hat mir auch große Freude bereitet, diesen Bruch herzustellen. Also diese Idee dann auch wieder, die man so von mir hatte zu dem Zeitpunkt, so zu brechen, zu aktualisieren. Nach Spitzenreiterinnen dachten alle, ich wäre total reich wegen dieser Austernszene.
Interessant.
Habe ich bis dahin gar nicht so viele Austern gegessen, aber naja.
Und jetzt ausschließlich, nur noch Austern,
nur
weil
noch
sie so
Austern.
Reich sind. Das nächste Mal reden wir auf jeden Fall über ihren Reichtum.
Ne?
Ich hoffe, Sie kehren jetzt zurück ins Bett, das ist mir sehr sympathisch. Also Ihr Lieblingsarbeitsort und überhaupt Seinsort ist das Bett.
Das stimmt, aber mein eigenes. Aber ich liebe auch Hotelbetten, aber mein eigenes ist schon wirklich Magic. Ich liebe das.
Kommt es auch daher, dass die erste Wohnung relativ klein war und aufs Bett
Alle
reduziert?
Wohnungen sind immer noch sehr klein. Neulich dachte ich auch, oh je, nee, jetzt bräuchte ich mal irgendwie mehr Platz für meinen Kleiderschrank. Ich wohne immer noch in sehr kleinen Wohnungen tatsächlich. Also in einer Wohnung. Sie hat sich nicht vermehrt.
Sehr klein. In mehreren kleinen Wohnungen, aber sie sind alle klein. Vielen Dank, Jovanna Reisinger. Schön, dass Sie da waren. Ich freue mich auf alles und vor allem auf Sie auf der Bühne, auch wenn ich bis dahin nach Berlin reisen muss.
Gerne, ich freue mich auch sehr. Danke.
Diese und weitere Gespräche können Sie in der ARD-Audiothek nachhören. Lust auf noch mehr gute Podcasts? Dann empfehlen wir Ihnen Im Namen der Hose von unseren BR-Kolleginnen bei PULS. Ariane Alter und Kevin Ebert treffen Callboys, Dominas und Pornostars. Sie finden für Sie heraus, was in Swingerclubs und auf Sexpartys passiert und Sie beantworten Fragen rund ums Thema Sex. Jeden Samstag überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek. Und ich verabschiede mich jetzt und Sie können sich in der nächsten Sendung freuen auf den Bärenforscher Reno Sommerhalder.